Seine Gebote sind nicht schwer. Amen. Wenn wir ihn lieben, dann sind die Gebote nicht schwer. Weil da sagt auch der Herr im Evangelium, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wenn du jemanden liebst, dann sicherlich wirst du tun, was der Wunsch von dieser Person ist oder nicht. Wenn du jemanden nicht liebst, dann ist es so schwer zu tun, was von dir verlangt wird von dieser Person. Wenn wir den Vater lieb hat, wenn wir ihn lieben und diese Beziehung der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, dann ist sein Gebot nicht schwer. Und in der Tat ist es auch nicht schwer. Weil wir sein Leben haben, wir sind von ihm geboren. Wenn du von einem Hund verlangst, dass er die Menschengebote hält, das ist nicht nur schwer, sondern es ist unmöglich. Weil das Tier, der Hund hat nicht das menschliche Leben, ist sicherlich nicht, weil es schwer ist, weil der Hund ein Hundleben hat. So, wir haben das Leben Gottes, wir sind wiedergeboren. Und dieses Leben in uns, es ist sehr normal. Warum wirkt das Gesetz nicht im alten Bund unter dem Volk Gottes? Weil das Gesetz ihnen kein Leben gibt, nur Verlangen. Tue das, mache das. Wenn du es nicht tust, dann kommt der Tod zu dir. Dann bist du bestraft. Aber sie haben nicht das Leben, sie sind nicht fähig, diese Gebote zu halten. Und Paulus sagte, das ist das Problem im alten Bund. Sie haben nicht das Leben empfangen. Bei dem neuen Bund, wir sind wiedergeboren. Du hast das göttliche Leben empfangen. Ja, ist es schwer, für Jesus Christus die Gebote zu halten? Meinst du, der Herr sagt, oh Vater, was du von mir verlangt hast, das ist unmöglich, das kann ich nicht erfüllen. Meinst du, der Herr wird das sagen? Warum denn nicht? Weil er dieses wunderbare Leben Gottes in sich hat und so gefüllt mit diesem Leben, dann ist es nicht so schwer. Und dann dazu noch die Liebe zum Vater. Wenn wir unseren Eltern lieben und ehren, dann ist es sehr normal, das, was er zu uns gesagt hat, auch zu tun. Und vor allem, wir haben seine Unterstützung. Er wohnt in uns. Das ist dann noch einfacher. Wenn du ein Gebot zu deiner Tochter gibst, lässt du sie allein das machen. Wenn es zu schwer ist, was magst du? So, wer trägt mehr Kraft, um das zu machen? Du. Dann ist es gar nicht schwer für deine Tochter. Und so eine liebe Beziehung zum Vater. Meinst du, Gott wird von uns etwas verlangen, was wir nicht machen können? Du wirst sicherlich nicht etwas verlangen von deiner 3-jährigen Tochter zu tun, was sie nicht vermag. Niemals, niemals. Unser Gott ist ein vernünftiger Gott, sehr, sehr vernünftig. Ja. So was er von uns verlangt, das können wir sicherlich es schaffen. Amen. Und wenn uns diese Kraft mangelte, dann ist er bereit da, uns zu helfen, zu unterstützen. Das ist doch sehr normal für einen Vater zu machen. Sogar er liebte uns so sehr, er hat seinen Sohn gesandt, zu sterben für uns. Wer macht das? Kannst du dich selbst retten? So, du bist hoffnungslos. Warum denn nicht? Du warst ein Ritter und wer hat das vorbereitet für dich? Unser Vater. Deshalb, also hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Grund, die Liebe des Vaters. Wir haben nicht ein inneres Bewusstsein, dass unser Gott unser Vater ist. Ja. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Ich bin immer und ich werde ewig dankbar sein. Ich habe immer dem Vater und dem Herrn gesagt, danke, dass du mir solche Eltern gegeben hast. Ja. Alles, was wir brauchen, haben sie uns versorgt, gegeben. Nicht nur ein bisschen. Und so, den Rest musst du selbst verdienen. Da. Wie können wir das schaffen als Kinder? Das ist nicht möglich. Also bis auf den heutigen Tag bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Ich habe sie immer vermisst. Ich bin nicht mehr so jung. Aber ich kann ihre Hilfe und ihre Leistung für uns und aus Liebe für die Kinder, 13 Kinder, kannst du dir vorstellen. Und ich bin der 9. Kannst du mir vorstellen, wenn meine Eltern sagen, schade, du bist der 9, wir haben nichts mehr für dich. Es reicht nicht mehr aus. Du musst selbst arbeiten gehen. Das wäre schrecklich, gell? Aber nein, bis zum Ende. Lobe den Herrn, welch eine Liebe. Und Paulus sagte, er ist wie ein Vater für die Gemeinden, für die Heiligen in der Gemeinde, sogar wie eine nährende Mutter. Sind wir solche in der Gemeinde? Du möchtest Älteste sein? Weißt du, die Ältesten in meiner Familie damals haben so viel zu tun. Wirklich. Sie müssen sich versorgen für die jüngeren Geschwister. Wie kann meine Mutter alleine 13 Kinder versorgen? Kannst du dir vorstellen? Du hast nur eine, das ist einfach, oder? Ist das wirklich einfach? Nein. Im Vergleich. Aber ich habe bei ihm gewohnt. Nur mit einem Kind haben sie so viel gemacht für die Tochter. So viel Zeit verbraucht. Können Sie dir vorstellen, 13? Ich habe immer noch nicht begriffen, wie sie es geschafft haben. Ja, Angie, genug zu tun mit einer Tochter, ja? Oh, genug zu tun. Aber könnt ihr euch vorstellen, Paulus besorgt nicht nur eine Gemeinde, sondern viele Gemeinden. Er hat sein Leben sich hingegeben, denkt bloß nicht, einfach zu sein, eine Älteste in der Gemeinde zu sein. Ich weiß nicht, warum viele Menschen möchten so gerne Älteste sein. Ich bin froh, ich bin nicht der älteste Sohn in der Familie. Aber Älteste zu sein, man denkt, es ist eine hohe Position, man möchte gerne respektiert werden. Alle hört auf ihn und ich habe verantwortlich für die ganze Familie, für die Gemeinde. Nein, das ist vielleicht in einer Organisation. Ja, dann hast du diese Position. Aber im Hause Gottes, wenn du der Älteste bist, dann bist du eine Sklave. Du magst alles. Und du musst ein Vorbild sein für die Herde. Und Petrus warnte, nicht um die Herde, über die Herde zu herrschen. Alle müssen auf dich hören. Du bist der Chef. und tut gar nichts. Weil alle dienen dir. Ich war in einer Gemeinde, wo der Älteste da dachte, er war der König in dieser Gemeinde. Und alle Heiligen sollten ihm dienen. Ah, denk nicht, ich habe das nicht gesehen. Frage mal Mary. Er wohnt in der Halle da und die Halle ist wie eine Villa. Und alle Heiligen sollen seine Villa putzen. Und es gibt eine Schwester, die so hoch ist, gell, sehr groß. Und sagt, das ist die Gabe Gottes, damit du meine Chandelier hier... Kronleuchter, sogar die Krone, ja? Kron für den König natürlich, weil du so hoch bist, und dann so einfach für dich, jedes dieser Kristall da, gell, sauber zu machen. Das ist deine Funktion. Eine Schande, eine große Schande. Das nicht. Nein. Wenn du ein Ältester bist, wie der Herr gesagt hat, wer der Größte ist unter euch, der hat die Verantwortung, über sie zu herrschen. Aber das ist unsere Vorstellung in der Welt. Wer der Größte ist unter euch, soll der Diener von allem sein. Das ist der Weg des Herrn. Ja. Ja. Möchtest du groß werden? Deshalb hat der Herr sich selbst am Beispiel uns gegeben, weil sie uns liebt. Ich bin nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Philipper 2 sagt uns, diese Gesinnung soll in uns sein. Der Herr hat seine Herrlichkeit verlassen. Und dann nicht nur zu einem Menschen werden, sondern zu einer Sklave werden. Niedriger als einem Menschen. Aber schau mal in alle religiösen Gruppen da. Angefangen mit dem Katholizismus. Der Papst ist der König, der sitzt auf dem Thron. Aber im Hause des Herrn ist es ganz anders. Wir sagen, wir sind die Gemeinde und ich als Älteste. Über was?
Über Vers 17 und 18 mit dem Freimut beim Gericht.
Das ist sehr gut, danke. Dieser Freimut bedeutet, gell, wenn wir Freimut haben, weil unser Herz uns nicht anklagt. Das heißt, dein Gewissen ist klar. Wenn dein Gewissen dich anklagt, Gott ist größer, er weiß alles. Dein Gewissen ist ein bisschen begrenzt in der Erkenntnis. Aber immerhin dein Gewissen weiß, du hast etwas Falsches getan. Und wenn dein Gewissen anklagt, Gott war noch klarer und hat alles gesehen. Du kannst nichts verborgen von Gott, verbergen von Gott. Das kannst du nicht. So, wenn dein Gewissen dich nicht anklagt, dann hast du Freimut, zu Gott zu kommen. Deshalb müssen wir alle auf unser Gewissen achten. Paulus sagte in Apostelgeschichte 23, Vers 1, ich übe mich alle Zeit, ein gutes Gewissen vor Gott zu haben. Ein gutes Gewissen ist notwendig. Und dann im Kapitel 24 von Apostelgeschichte hat er gesagt, nicht nur vor Gott, sondern von allen Menschen. Und wenn unser Gewissen uns nicht anklagt, Gott wird auch uns nicht anklagen. Aber vorausgesetzt, du hast ein gutes Gewissen bewahrt. Deshalb hat Gott uns ein gutes Gewissen, ein Gewissen eingebaut hier, wie eine Alarmanlage. Wenn etwas nicht mehr stimmt, dann kommt sofort dieser Alarm. Und das Gewissen ist in uns eingebaut, was zwischen Geist und Seele ist, dieser Teil des Gewissens ist gebunden mit deinem Geist und deiner Seele. Deshalb manchmal Gewissen ja, hat zu tun mit dem Geist. Paulus sagt, dass der Geist bezeugt mit meinem Gewissen oder mein Gewissen bezeugt mit meinem Geist. Ja. So müssen wir ein gutes Gewissen haben. Deshalb, wenn wir in das Allerheiligste hineingehen, Hebräer 10 sagte zuerst mal, nicht nur einmal, oh, ich nehme das Blut und renne hinein. Nein, sondern unser Herz muss besprengt werden vom bösen Gewissen. Deshalb müssen wir als Gläubige in Gottes Volk auf unser Gewissen achten. Wenn du aber auf dein Gewissen nicht achtest, einmal, zweimal, zehnmal, ja, und du sagst, nein, ich habe keine Sünde, ich bin nicht falsch, ich habe nicht falsch gemacht, ich bin nicht gegen Christian, ja, obwohl dein Gewissen sagt, doch. Ja, nachdem du dieses Gewissen und die Reaktionen im Gewissen einfach vernachlässigt, dann am Ende ist dein Gewissen unempfindlich geworden. Ist der Alarm kaputt? Und wenn es nicht mehr reagiert, dann ist ein Mensch zu allem fähig. Wenn ich gestohlen habe, das Gewissen sagt nein, das mag doch nicht. Nächstes Mal mache ich wieder. Und 10 Mal mache ich das. Am Ende, am 11. Mal, reagiert mein Gewissen nicht mehr über diese Sache. Dann mache ich es weiter. So, unser Herz ist verbunden mit unserem Gewissen. Und wenn unser Gewissen sagt uns, nein, du hast falsch gehandelt. Es ist nicht, um dich anzuklagen. Das ist ein Unterschied zwischen Anklage vor dem Verkläger der Brüder in Offenbarung 12. Es ist aber positiv, um dich zu warnen. Alarm ist nicht da, um dich anzuklagen, sondern nur, um uns zu warnen, etwas stimmt nicht mehr, hey, es gibt einen Anbruch irgendwo. Vorsicht, pass auf. Aber keine Anklage, nicht anzuklagen. Aber in einem Sinn ist es Anklagen, wenn ich nicht darauf achte, so wie mein Herz mich anklagt. Dann habe ich ein Problem mit Gott. Dann in Unterbewusstsein werde ich keine Lust mehr, keine Freude haben, zu Gott zu nahen. Ein Dieb möchte nicht gerne einen Polizist begrüßen. Was macht ein Dieb, wenn ein Polizist sieht? Ah, geht den anderen Weg. So, wenn ich vor dem Herrn erscheine, im Allerheiligsten, vor dem Thron der Gnade, zu diesem wunderbaren Gott, der mein Herz erforscht und weiß alles, was ich mache, ja. Und dann sage ich, nein, ich habe keine Sünde, ich gehe rein. Ich mache oft einen Spaß, einen Witz. Du gehst hinein und du wirst herausgetragen. Ja. Aber wenn unser Herz und unser Gewissen rein ist, indem wir Buße tun, indem wir unsere Sünden bekennen und er ist treu und gerecht, alle unsere Sünden zu vergeben. Und wenn wir gesündigt haben, sagte Johannes schon gleich am Anfang, nicht später, gleich am Anfang, wie es behandelt wird. Wie es behandelt wird. Wir haben einen Fürsprecher vor Gott. Amen. Jesus Christus, der Gerechte, die Sühnung für unsere Sünden. Alles hat Gott da vorbereitet. Dann können wir ein reines Gewissen haben. Aber die Leute der Welt, wenn sie etwas tun, dachten sie sogar, dass sie sind so clever, sie haben etwas getan, oh, das du nicht merkst. Ja, sogar haben sie sich gerühmt. Aber wir sind anders, weil wir ein Gewissen haben. Wenn ich dich beleidigt habe, gegen dich gesündigt habe, dann wird das Gewissen zu mir sagen, John, du musst dich entschuldigen. Dich entschuldigen bedeutet, Bruder, es tut mir leid, ich habe dich etwas getan. Ja, vergib mir. Aber nicht, oh, dass ich das nicht tue, aber ich kaufe ein schönes Geschenk für Joni. Anstatt mich zu entschuldigen, ich kaufe ihm ein Apple Laptop. Aber das bereinigt nicht mein Gewissen. Das ist eine Art von Bestechung. Das macht die Welt. Das bereinigt nicht mein Gewissen, sondern das Bekennen. Zugeben, zu dem Bruder gehen. Entschuldigung, vergib mir. Ja. Das ist die Behandlung unseres Gewissens, dass dieser Alarm wieder eingestellt wird. Und dann sollen wir den Verkläger der Brüder nicht Raum geben, uns wieder zu verklagen. Dann kann er nicht uns verklagen. Das ist ganz anders, wenn unser Gewissen ständig und dauernd uns anklagt, das ist nicht gut. Das ist ungesund. Nein. Wenn das Blut uns reinigt, dann müssen wir dem Teufel sagen, und das Blut reinigt uns von aller Sünde. Geh weg, Verkläger. Bitte.
Heißt es auch, wenn wir ein reines Gewissen haben, dass wir dann keine Furcht vor der Strafe, vor dem Richterstuhl Christi haben müssen?
Richtig, wie wenn jemand unschuldig ist und sich vor dem Richter steht, hast du Furcht. Nein, ich habe nichts getan. Es sei denn, der Richter, ein ungerechter Richter, ist von Obama eingesetzt. Dann haben wir Probleme. Aber wenn ich unschuldig bin, ich habe nichts getan und man hat gesagt, hey, der John hat gestohlen, ja? Aber ich habe nichts getan, dann wofür soll ich Furcht haben? Ja. Und deshalb lobt den Herrn, es ist so gut, ganz am Anfang schon, dass der Johannes, um dieses Leben in uns aufrecht zu erhalten, gesund bleiben, er hat uns gleich am Anfang solch einen Weg gegeben. Er ist die Sühnung, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die ganze Welt. Selbst ein Sünder in der Welt, wenn er sich wendet und glaubt an Jesus Christus, sofort ist die Vergebung da. Sofort kann der Herr ihn retten. Und daher müssen wir von Paulus lernen, ich habe alle Zeit geübt, ein gutes Gewissen vor Gott und vor den Menschen. Ja, lob den Herrn. Eine gute Frage. Gut, ich glaube, die Zeit ist schon vorbei, gell? Ja. Lob den Herrn, ja. Amen. Amen.